Wir haben uns den neuen Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern, Markus Anfang, angeschaut. Und darüber reden wir jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian Daber, ich bin Redakteur im Sport der Rheinpfalz und bei mir ist heute eine neue Stimme hier im Podcast, der Ressortleiter des Sports, Wolfgang Pfeiffer. Hi.
Hallo.
Wir beide waren auf dem Betze und haben uns Markus Anfang mal angeschaut. Da war die Eröffnungspressekonferenz oder seine Vorstellungspressekonferenz, sein erster offizieller Auftritt als Cheftrainer des 1. FC Kaiserslautern. Wie war so dein Eindruck?
Es war ein sehr angenehmer Eindruck. Ich war überrascht, wie ruhig, wie souverän, wie offen, auch wie selbstkritisch und wie optimistisch und leidenschaftlich er war.
Ja, er hat ja so ein bisschen davon erzählt, was er so vorhat beim FCK. Er hat ein bisschen gesagt, er will offensiv spielen. Er hatte hat eigentlich schon so ein bisschen seine Idee, eine Grundidee von dem, was er so vorhat, vorgestellt, oder?
Ja, schon, wobei er das hat er ein bisschen relativiert. Er war ja bekannt für Offensivfußball bei seinen bisherigen Stationen, hat aber auch gesagt, das waren im Normalfall Teams, die abgestiegen waren und die natürlich sofort wieder hoch wollten und personell entsprechend ausgestattet waren. Jetzt in Kaiserslautern übernimmt er einen fast schon arrivierten Zweitligisten, aber nicht mit so einem Personal. Und er hat auch betont, offensiv allein macht's nicht, sondern man muss defensiv stabil stehen. Und alles, was man hinten wegverteidigt, muss man vorne nicht schießen, muss man vorne keine Tore erzielen.
Wir reden jetzt hier gerade drüber, als ob jeder wüsste, wer Markus Anfang ist. Gut, Fußballfans, eingefleischte Fußballfans, die schon ein bisschen im deutschen Fußball affin sind, denen ist der Name bekannt. Vielleicht mal ganz kurz zur Person von Markus Anfang. Markus Anfang ist 50 Jahre alt, kommt aus Köln, war unter anderem Trainer bei Dynamo Dresden, Werder Bremen, bei Darmstadt, Köln, Kiel. Da wurde er damals bekannt, war davor in der Jugend von Bayer Leverkusen. Und als Spieler war er auch schon auf dem Betzenberg, nämlich von 2002 bis 2004, war unter anderem Teamkollege von Thomas Heng, dem Geschäftsführer, und war mit dem FCK 2003 im Pokalfinale.
Und er ist gemeinsam mit ihm suspendiert worden, aus Gründen, die bis heute noch nicht bekannt sind.
Genau. Und danach war er noch unter anderem bei Fortuna Düsseldorf als Spieler, bei Schalke, davor bei Innsbruck mit einem bekannten Trainer. Ideen?
Kurt Jahra.
Ich wollte jetzt eigentlich eher auf Jogi Löw raus, aber Kurt Jahra lasse ich auch gelten. Ja, du hast eben schon gesagt, Markus Anfang steht für Offensivfußball in erster Linie.
Ja, man merkt es ihm schon an. Er möchte natürlich gerne Tore schießen, aber er will, so hatte ich den Eindruck, auch die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Und ja, er hat betont, wie wichtig Defensive ist.
Markus Anfang, muss man vielleicht auch dazu sagen, war bei seinen bisherigen Stationen immer, über zumindest die meiste Zeit relativ erfolgreich. In Dynamo Dresden war er zuletzt. Bei Dynamo Dresden wurde da entlassen, nachdem es dann stark angefangen hat, aber hinten raus auch ziemlich schwach wurde. Der Aufstieg ist dann immer weiter in Ferne gerückt. Trotzdem hat er in Dresden, wo er bis April war, im Schnitt 1,76 Punkte pro Spiel geholt. Damit muss man sich auch nicht verstecken im deutschen Profifußball.
Nee, sicherlich nicht. Aber er hat gesagt, alle Statistiken und alles rund ums Spiel hat ja für Dresden auch danach noch gut ausgesehen. Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt.
Ja, genau, die Statistiken, das ist ja immer schön und gut, wenn die Statistiken gut aussehen, wenn der Ballbesitz da ist, aber am Ende zählt halt das, was auf diesem riesen Bildschirm, der in den meisten Stadien irgendwo hängt, draufsteht, nämlich die beiden Ziffern 1:0 oder 0:1.
Da kannst du Torschüsse haben, so viele du willst, das nützt dir überhaupt nichts, die müssen reingehen und wenn sie nicht reingehen, verlierst du Spiele.
Ich mag es, wie wir jetzt am Anfang richtig Phrasen klopfen, das sollten wir fortsetzen auf jeden Fall. Markus Anfang, zur Geschichte gehört auch die Station Werder Bremen dazu, 2021. Und da war er bundesweit in den Schlagzeilen. Ich würde es kurz halten, weil es bei seiner Vorstellung auch kein großes Thema war. Da ist er vor allem aufgefallen, oder da war er bundesweit in den Schlagzeilen, weil eben, er vorgegeben hat, sich gegen Corona hat impfen zu lassen, was nicht gestimmt hat.
Ja, es war bei der Pressekonferenz und wir hatten ja auch vorher noch die Möglichkeit, ein bisschen am Rande mit ihm zu plaudern. Das war kein großes Thema mehr. Das hat der Geschäftsführer Thomas Heng ja vorher auch schon relativ gut gemacht. Er hat gesagt, Markus Anfang hat einen Fehler gemacht. Markus Anfang hat dazu gestanden. Markus Anfang hat sich dafür entschuldigt. Und damit soll es auch mal gut sein. Und so ähnlich war es am Mittwoch auch. Es war ein Randthema. Er hat auch nochmal betont, er steht dazu, dass er einen Fehler gemacht hat. Er hat sich dafür entschuldigt, mehrfach entschuldigt, auch öffentlich. Er hat dafür gebüßt, sowohl sportlich wie auch privat, strafrechtlich. Und damit ist das Thema eigentlich durch.
Thomas Hengen, der Geschäftsführer, der war ja hier bei uns in Ludwigshafen zu Gast vor ein paar Wochen oder vor einer Woche. Da hat er auch gesagt, wenn Markus Anfang das nicht damals passiert wäre, wäre er mit Sicherheit in der Bundesliga Trainer. Ich habe es ja eben schon gesagt, bei Dynamo Dresden hat er ganz gute, über weite Strecken gute Arbeit gemacht. Bei der Bremen, gut, da war er nur ein halbes Jahr, 1,36 Punkte, ist ein bisschen weniger. Da kann dann, wenn man einen Sieg mehr oder weniger holt, sich das auch wieder ein bisschen verschieben. Deswegen eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, sich zu beweisen. In Darmstadt 1,54, Köln 1,88, Kiel 1,71. Also im Wesentlichen lief es immer ganz okay mit ihm.
Also hier gilt natürlich, statistisch war das sehr gut, was er geliefert hat. Also ich glaube, wir finden nicht so viele Trainer mit einer ähnlichen Punktestatistik über mehrere Spielzeiten hinweg. Also er hatte schon Erfolg. Dresden war jetzt ein bisschen ein Rausreißer, weil er mit der Mannschaft eigentlich hätte aufsteigen können, aufsteigen müssen. Die sind dann halt aus welchen Gründen auch immer in der Rückrunde eingebrochen. Aber ansonsten hat er ja gute Arbeit geleistet.
Natürlich bekannt wurde er in Kiel, den Club, den er in die zweite Liga geführt hat.
Und bis in die Relegation zur Bundesliga.
Bis in die Relegation der Bundesliga, muss man auch sagen. Wie hast du ihn so persönlich wahrgenommen, jetzt mal abseits von dem, was er gesagt hat oder wie er so, ja, was er so von sich gegeben hat?
Also ich fand es wirklich sehr angenehm, wie er da aufgetreten ist. Ich gebe zu, ich hatte auch ein paar Vorbehalte, weil mir diese Geschichte noch im Hinterkopf war. Ich bin dann nach Kaiserslautern gegangen und habe gesagt, okay, schau ihn dir einfach mal an, vorurteilsfrei. Und ich habe so den Eindruck, der ist so, das ist gar nicht böse gemeint, so ein bisschen Menschenfänger. Also jemand, der Menschen gut in seinen Bann ziehen kann. Also es war sehr, sehr gewinnend, wie er da aufgetreten ist. Und wenn er eine ähnliche Ausstrahlung auf die Spieler hat, dann kann da schon richtig gut was entstehen.
Ja, er war sehr offen, er war sehr, 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 sehr positiv gestimmt, nicht überdreht, aber er hat schon gesagt, okay, ich bin nicht hier, um Spiele nicht zu verlieren, sondern das hat er auch, finde ich, so ausgestrahlt in seiner Art und Weise, wie er aufgetreten ist.
Das hat ja auch zu dem gepasst, dass der Thomas Hengen sich Ende der letzten Saison mal eingemischt hat und von Angsthasenfußball und Hosenscheißerfußball gesprochen hat. Also das passt zu Anfang. Er sagt, als Leistungssportler musst du eigentlich immer den Anspruch haben, gewinnen zu wollen. Und deshalb machst du es. Und es bringt überhaupt nichts, wenn du in ein Spiel reingehst, bloß nicht verlieren, mit Unentschieden wäre ich schon einverstanden. Das führt nicht dazu, dass du deine beste Leistung bringst.
Er ist natürlich auch ein bisschen ein Kontrast zu Friedhelm Funkel, seinem Vorgänger. Gut, Funkel kam in der Situation, wo der Club mit dem Rücken zur Wand stand, wo der Abstieg wirklich real war. Funkel, der ist ein bisschen besonderer aufgetreten, aber ist auch einfach seine Art. Aber Anfang, der geht es wirklich hin und sagt, ich will hier gewinnen, ich will nach vorne spielen und ich will was reißen.
Ja, und vor allen Dingen, er sagt das auf eine Art und Weise und in einem Tonfall, der nicht überheblich rüberkommt, sondern von sich selbst überzeugt, ohne sich zu überzeichnen. Das ist eine gute Eigenschaft.
Gut, ich möchte es auch nicht, dass es rüberkommt, als würde ich sagen, Friedhelm Funkel, der kam dahin und hat gemeint, um Gottes Willen. Ich glaube, es ist einfach seine Art, dass er ein bisschen besonderer ist, wie er halt ist. Und er hat auch gesagt, wir sind in einer bescheidenen Situation, da müssen wir irgendwie rauskommen und da muss man kratzen, beißen, was auch immer.
Das war ja in den vergangenen Jahren beim FCK oft der Fall. Es sind Trainer gekommen während der Saison. Und die haben eine bestimmte Situation vorgefunden. Oft war es keine besonders gute. Und dann kannst du halt nicht langfristig denken, da kannst du auch nicht unbedingt ein Konzept denken. Da musst du besonnen reagieren und von Spiel zu Spiel denken. Insofern, Anfang hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, eine komplette Vorbereitung zu machen. Er kann jetzt schon bei den Transfers ein bisschen mitreden. Und wenn er seine Spieler noch überzeugen kann, ja, warum nicht? Dann kann man durchaus auch mal selbstbewusst auftreten.
Auf jeden Fall. Zu den Transfers, da würde ich gleich nochmal kommen oder später. Jetzt erstmal, ich würde sagen, Anfang war ein guter Anfang, so erstmal.
Zweifelsfrei.
Aber jetzt würde ich nochmal kurz zu dem Mann kommen, der für die Transfers mitverantwortlich oder hauptverantwortlich ist, nämlich Thomas Hengen. Ich hatte ja gesagt, der war unlängst hier zu Gast. Da war ich im schönen Kroatien und habe mich in der Sonne geahlt. Aber ihr habt ja wunderbare Arbeit gemacht. Wie war das denn?
Es war ein sehr, sehr guter Nachmittag und Abend. Also er hat uns zwei Stunden sowohl im Interview als auch für Videointerviews zur Verfügung gestanden. Und ich hatte so den Eindruck, Thomas Hengen ist ja kein Lautsprecher, der sofort mit allem Möglichen und allen möglichen Ankündigungen rausgeht, sondern er ist sehr, sehr bedacht in dem, was er rauslässt. Ich hatte so den Eindruck, dass er im Laufe des Interviews immer lockerer wurde, vielleicht auch so ein bisschen Wohlfühlfaktor hatte. Und es war ein überzeugendes Interview, es war ein überzeugendes Gespräch.
Was hat er denn so gesagt im Wesentlichen?
Ja, er hatte eine ganze Menge Nachrichten dabei. Er hat zum Beispiel viel zum NLZ gesagt, nachdem wir ihn dazu befragt haben. Weil es war ja erkennbar, dass die letzten Jahre aus dem NLZ nicht besonders viel hochkam. Er hat auch die drei Jugendspieler oder Nachwuchsspieler verwiesen, die jetzt hochgezogen sind. Er hat angekündigt, dass der FCK auf dem Fröner Hof, also im Nachwuchsleistungszentrum, ein Stadion bauen will für etwa 2.500 Zuschauer und mit einer gewissen Infrastruktur. Das wäre auch die Voraussetzung, damit die U21 mal in die Regionalliga aufsteigen kann. Er sagt auch ganz klar, wir sollten schon Regionalliga spielen mittelfristig, einfach damit es von der U21 in den Profikader ein bisschen leichter geht. Dann wären zwei Klassen Unterschied. Und der Sprung ist dann natürlich schon ein ganzes Stück einfacher, als wenn du drei Klassen hochgehen musst. Er hat ein bisschen was dazu gesagt, wie in Kaiserslautern der Kader geplant wird, nach welchen Prinzipien. Also es war sozusagen eine Tour d'horizon über alles, was mit Vereinspolitik und Vereinsführung, wobei Verein ist ja der falsche Ausdruck, ist ja die KG auf Aktien. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff Verein. Er hat ja zu allen Facetten was gesagt. Wie plant man einen Kader? Wie wird gescoutet beim FCK? Wie macht man den Verein besser? Er hat zum ersten Mal gesagt, ja, es sind rund 6 Millionen Euro hängen geblieben vom Pokal nach Abzug aller Kosten inklusive Breitscheidplatz. Allein die Miete des Breitscheidplatzes zum Pokalfinale hat rund 250.000 Euro gekostet. Und er hat gesagt, solche Ausgaben hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Also die 6 Millionen, die sind jetzt sozusagen übrig geblieben von dem ganzen wunderbaren Pokalabenteuer und mit denen will er jetzt ein bisschen was machen. Und er hat auch gesagt, wir machen das auf verschiedene Arten und Weise. Wir steigern den Einsatz für den Bundesligakader oder den Zweitligakader, aber wir investieren auch in Infrastruktur im Nachwuchsleistungszentrum. Und vor allen Dingen, das hat den FCK deutlich in die schwarzen Zahlen im vergangenen Jahr gebracht.
Stichwort Pokalfinale. Aktuell bei der EM heißt es ja oft, Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Beim Pokal gilt es ein bisschen anders, denn da muss sehr wohl was gezahlt werden, wenn die Fans ein bisschen fackeln. Hat er was gesagt zum Thema Strafe, weil da die Fans ja auch ordentlich was abgebrannt haben im Stadion?
Also er hat nur mit einem Schmunzeln gesagt, als wir nach den Pokaleinnahmen oder dem, was hängen bleibt, gefragt haben. Er hat gesagt, naja, die Rechnung aus Frankfurt, die haben wir noch nicht. Die müssen wir auch noch mit einkalkulieren. Ich glaube, im vergangenen Jahr hat es 280.000 gekostet, das Zündeln beim Pokalfinale. Der subjektive Eindruck beider Finals deutet darauf hin, dass es bei Kaiserslautern 2024 vielleicht noch ein paar Euro mehr werden könnten.
Das Spiel musste ja unterbrochen werden, oder?
Das ist das Schlimme, ja.
Genau, und das wirkt sich natürlich aus. Und dann gibt es natürlich dann noch einen anderen Kaderplaner, der auch in der Kritik stand. Enis Hairi, du hast mit ihm gesprochen.
Ich habe sowohl mit Enis Hairi gesprochen, als auch Thomas Hengen natürlich darauf angesprochen, weil das Plakat Kaderverplaner, das ist halt überall rumgegangen. Also ich habe festgestellt, dass relativ viel über Hairi geschrieben wurde, aber relativ wenig mit ihm gesprochen wurde. Wir haben uns mal dann ausführlich getroffen und ja, es gibt auch immer noch eine andere Seite, die man betrachten muss. Er hat mal gesagt, ja, wenn alles schlecht ist, was ich mache, was ist beispielsweise mit Kalotsch, was ist mit Pukatsch? Das sind ja, also er hat so das Gefühl, alles, was schlecht ist, landet bei ihm und alles, was gut ist, hat mit ihm nichts zu tun. Das ist so der Grundkontext, den ich auch von anderen FCK-Verantwortlichen immer mal wieder höre. Also wir hatten ein gutes Gespräch und Thomas Hengen hat sich ja auch nochmal vor ihn gestellt. Er hat ja gesagt, Moment, Freunde, letzten Endes, ich unterschreibe alles. Ich bin als Geschäftsführer hier zuständig. Also Enis Hairi könnte ja alle möglichen Spieler anschleppen. Solange Thomas Hengen den Vertrag nicht unterschreibt, bringt das überhaupt nichts. Also er hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er hier nicht eine einseitige Schuldzuweisung akzeptiert. Er sagt, dann müsste er auch mich kritisieren. Und auch er sagt, guck doch mal an, Natürlich machen wir nicht alles richtig. Du hast immer mal wieder einen nicht ganz so guten Transfer dabei. Aber insgesamt sehen wir doch so schlecht nicht aus. Wir haben beispielsweise in den 1,5, 2 Jahren den Kaderwert des FCK deutlich gesteigert. Und je höher der Kaderwert, umso solventer ist ja auch der Verein. Und er hat gesagt, wir haben gute Leute geholt. Nicht jeder hat so eingeschlagen, wie wir uns das gewünscht haben. Aber nicht immer holen wir die Leute, damit die sofort Stammelf spielen, sondern damit die Druck auf die Arrivierten machen, damit die Arrivierten nicht sagen, 80% reichen auch noch, ich habe ja meinen Platz sicher. Und deshalb bewertet er beispielsweise die Wintertransfers, die ja sehr, sehr viel kritisiert worden sind, bewertet er nicht so schlecht, wie das zum Teil rüberkommt.
Thomas Hengner hat im Interview, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, ja auch gesagt, es gab da den einen oder anderen Spieler, der nicht so eingeschlagen ist, wie erhofft. Er hat ja vor allem Filip Stojkovic genannt. Da hat er aber auch gesagt, da lag es auch darum, dass der Spieler gekauft oder ausgeliehen wurde mit dem Blick auf ein System mit 2 Stürmern, dass du quasi einen Stürmer mehr hast, der vorne noch mitwirkt. Im Endeffekt wurde dann aber überwiegend mit einem Stürmer gespielt. Das heißt, du hast da auch ein bisschen, ein Luxusproblem gehabt.
Ja, ich glaube auch noch nicht mal so sehr, dass es an dessen Potenzial lag. Könnte mir vorstellen, dass da eher ein mentales Problem war. Es war ja auch in Darmstadt nicht ganz unproblematisch.
Das kommt auch noch dazu, natürlich, auf jeden Fall. Für die letzte Saison, also vielleicht sollte man da noch mal ganz kurz drüber sprechen, was so in Erinnerung geblieben ist. Für mich natürlich, ich war in Berlin vor Ort mit den Kollegen Marek Nepomucki und Michael Wilkening, den eigentlichen beiden FCK-Reportern, für die wir ja eingesprungen sind am Mittwoch. Manche könnten sagen, wohl dem, der so eine tiefe Bank hat, andere könnten sagen, naja, man muss nehmen, was man kriegt. Ich als nicht ganz Neutraler würde sagen, tiefe Bank, oder?
Wir waren die Ersatzspieler, das sollten wir auch so belassen. Die beiden Kollegen kennen sich beim FCK deutlich besser aus, auch wenn wir natürlich sowohl privat, ich bin in Kaiserslautern geboren, ich bin in Kaiserslautern aufgewachsen, ich habe 20 Jahre Westkurve hinter mir, auch wenn wir natürlich schon eine Nähe zum FCK haben, aber die beiden Kollegen sind natürlich noch ein ganzes Stück näher dran, aber sie waren beide nicht verfügbar. Michael Wilkening ist ja für uns im Moment in Herzogenaurach und begleitet die deutsche Mannschaft. Wir müssen es ja auch irgendwie können.
Auf jeden Fall. Also ich war ja mit den beiden Kollegen in Berlin zusammen und vielleicht ist das auch einfach die zeitliche Nähe, aber für mich bleibt aus dieser letzten Saison vor allem dieses Wochenende, weil auch wenn der FCK im Pokalfinale 0-1 verloren hat, also einfach alles außenrum, das war unfassbar. Die Choreo dann im Stadion, das war auch Wahnsinn. Ich weiß nicht, was für dich so letzte Saison so hängen geblieben ist?
Ja, sicherlich das Pokalfinale. Was hängen geblieben ist, viele Höhen und Tiefen spielen, wo ich gedacht habe, oje, was ist denn da passiert? Also ich konnte mich auch nicht an so ein trauriges Heimspiel wie bei dem 0-4 gegen Karlsruhe erinnern. Es war mir keines bewusst, wo ich so gefrustet aus dem Stadion rausgegangen bin. Das war mit die schlimmste Niederlage, die ich je gesehen habe. Dafür hast du aber auch das Pokalerlebnis gehabt. Du hattest richtig, richtig geile Spiele, wie zum Schluss der überzeugende Sieg gegen Braunschweig, der eigentlich schon nicht mehr nötig war. Also es war ein Auf und Ab und es sind positive wie negative Dinge hängen geblieben. Ich würde mir wünschen, dass es ein bisschen ruhiger würde in der kommenden Saison und nicht dass die Mannschaft, die Fans nicht immer dermaßen in Täler der Tränen stürzt und dann im nächsten Spiel wieder auf eine Kuppe führt.
Die ersten Planungen für die neue Saison, natürlich Markus Anfang, haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, die laufen ja auch schon, es sind schon Neuzugänge da. Ich lese hier gerade mal kurz vor, ich habe sie ja vor mir. Neu in den Verein gekommen sind Erik Weckesser von 1. FC Nürnberg, der war ja schon mal beim FCK zuvor, Janis Heuer von Paderborn, Florian Kleinhansl aus Osnabrück, Lukas Sirch von Lok Leipzig. Also ganz kurz möchte ich mal anmerken, Regionalliga, ja, aber 12 Tore in 33 Spielen als defensiver Mittelfeldspieler, das ist schon stark.
Ja, er war ja auch umworben von anderen höherklassigen Vereinen. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen, ich kann es nicht beurteilen, aber der Werdegang und auch das breite Interesse von Profivereinen an einem Regionalligaspieler und seine Statistik deuten darauf hin, dass er durchaus seinen Weg machen kann. Er wäre nicht der Erste, der aus der Regionalliga zum FCK kommt und dann ja, mit der Zeit durchstartet.
Ich nenne jetzt hier mal so einen Mann, der, ich glaube, Rekordtorschütze der Nationalmannschaft ist, Miroslav Klose, der ja damals auch aus niedrigeren Gefilden kam und dann beim FCK zum Nationalspieler gereift ist. Die Erwartungshaltung ist da, würde ich mal sagen.
Ja klar, aber bei so einem Jahrhunderttalent wie Klose hast du nicht oft, ich hatte das Glück, das Vergnügen, ihn mit der zweiten Mannschaft bei einem Testspiel in Hauenstein zu sehen. Da war er völlig unbekannt, dachte ich. Voilà, ist der Junge schnell, ist der Junge trickreich, ist der Junge gut. Jetzt kannst du nicht bei jedem Regionalliga-Spieler davon ausgehen, dass er einen ähnlichen Weg einschlägt. Aber wenn der einen kriegst, der ein solider Zweitligaspieler wird auf seiner Position, dann kannst du schon Halleluja singen.
Auf jeden Fall. Nee, ich wollte es auch nochmal zum Klarstellen. Ich erwarte jetzt nicht von Lukas Hirsch, dass er kommt und sofort alles kurz und klein schießt. Aber ich würde mal sagen, es gibt schlechtere Voraussetzungen.
Ja, er scheint ja auch extrem vielfältig einsetzbar zu sein. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Der spielt ja nicht nur defensives Mittelfeld, der spielt Abwehr, der spielt auch mal nach vorne. Wenn du so einen Mann hast und den weiterentwickeln kannst, dann ist es natürlich prima.
Na dann schauen wir doch mal, was wird. Ich möchte nicht unterschlagen, auch aus der Jugend, wir haben ja vorhin über das NLZ gesprochen, kommen wieder Spieler nach oben, namentlich Mika Haas, Fabian Heck und Leon Robinson oder Robinson. Markus Anfang hat ja am Mittwoch auch ein bisschen was gesagt zum Thema Nachwuchs, dass er froh ist, dass es beim FCK eine U21 gibt. Bei Dynamo Dresden hat er nur auf eine U19, also nur in Anführungsstrichen, zurückgreifen können. Er hat aber auch gesagt, mit der U21, da haben die Spieler noch mal ein bisschen länger Zeit, in der Jugend zu reifen, bevor sie dann den Schritt zu den Profis machen müssen. Er hätte es aber auch nicht gesagt, er setzt nur noch auf Nachwuchskräfte.
Nein, das wird er sicherlich auch nicht tun. Was er ja gesagt hat, war, es ist gut, wenn man talentierte U21er immer mal Spielminuten und vor allen Dingen Training bei den Profis anbieten kann. Sie aber ihre Spielzeit vor allen Dingen bei der U21 sammeln. Das sei für die Weiterentwicklung dieser Talente viel wichtiger, als wenn die tatsächlich nur die ganze Zeit bei den Profis wären und zuschauen. Und er hat auch gesagt, und damit hat er recht, man muss sich bei jedem individuell anschauen, welche Voraussetzungen bringt er mit, wem gebe ich ganz viel Spielzeit in der U21 oder U19, wen führe ich stärker an die Profis ran? Also man muss genau hinschauen, wer braucht was.
Dann würde ich sagen, ist noch ein bisschen Zeit, bis sich das dann herauskristallisiert. Wir haben jetzt noch, ja, ist noch ein bisschen Luft, ein bisschen Raum bis zum Start der neuen Spielzeit. So langsam würde ich sagen, sind wir am Ende unserer Folge. Da der Saisonrückblick krankheitsbedingt und urlaubsbedingt ein bisschen nach hinten, unfreiwilliges nach hinten geschoben ist, 3 Wochen nach der Saison, würde ich mal sagen, sollte man noch mal kurz unseren Teufel der Saison küren. Ich weiß nicht, wen du da im Kopf hast.
Ache wäre es sicherlich geworden, wenn er nicht so oft verletzt und zuweilen auch nach außen hin nicht als extrem motiviert erkennbar gewesen wäre. Ich würde mich für Tomjak entscheiden.
Tomjak, ich bin jetzt hier mal total Fanbrille auf und sage Friedhelm Funkel, der hat den FCK gerettet. Teufel der Saison.
Kann man sicherlich unterstreichen. Ja, kann man machen. Ich habe jetzt eher an Spieler gedacht, die den FCK weitergebracht haben, die ihm extrem geholfen haben. Klar, Funkel. Der steht für mich außerhalb jeder Diskussion, deshalb habe ich ihn in meine interne Überlegung auch gar nicht einbezogen.
Wenn wir jetzt auf Spieler gehen, würde ich sagen, Julian Kral. Der ist sicherer Rückhalt.
Er ist während der Saison besser geworden, aber er ist jung, hat Erfahrung gesammelt, aber er hat auch den einen oder anderen Punkt gekostet. Also er ist schwerer reingekommen, aber gegen Ende war er ein toller Torwart und da hat er auch wieder Punkte festgehalten. Aber wenn ich einen Teufel der Saison wähle, dann schaue ich mir die ganze Saison an und nicht nur eine zweite starke Halbserie.
Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Wolfgang, fürs Vorbeikommen.
Hoffen wir mal auf eine etwas ruhigere und etwas erfolgreichere und noch leidenschaftlichere FCK-Saison.
Schauen wir mal, was wird, ne? Ich würde sagen, wir hören uns dann wieder zu einem späteren Zeitpunkt in der Sommerpause und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.